Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit steht hier das alttestamentliche Buch der Richter im Mittelpunkt. Die Richter, um die es in diesem Buch geht, sind nicht in erster Linie dafür zuständig, Entscheidungen bei Rechtsstreitigkeiten zu fällen, sondern sie werden in besonderen Krisensituationen von Gott beauftragt, dem Volk Israel helfend zur Seite zu stehen. Die Zeit der Richter umfasst in etwa das 12. und das 11. Jahrhundert vor Christus. Die großen Anführer der Israeliten, Mose und Josua, sind tot und die Zeit der Könige ist noch nicht gekommen. Von einem Machtvakuum, das innerhalb des Volkes entsteht, kann trotzdem kaum die Rede sein. Denn letztlich ist Gott der König des Volkes Israel. Doch weil sich viele Menschen den kanaanitischen Götzen zuwenden und sich nicht an die von Mose überlieferten Gesetze halten, wird das Leben im verheißenen Land Kanaan zu einer mehr und mehr unsicheren Angelegenheit. Denn Gott lässt es zu, dass verschiedene kanaanitische Völker den Israeliten Teile des Landes streitig machen. Ja, manchmal gerät eine bedeutende Anzahl von Israeliten sogar für Jahrzehnte unter Fremdherrschaft, bis Gott einen weiteren Richter schickt, um die Geknechteten aus ihrer bedrückenden Situation zu befreien. Gideon aus dem Stamm Manasse war der 6. Richter, den Gott seinem Volk zu Hilfe schickte. Damals machten zwei räuberische Beduinenstämme den Israeliten das Leben schwer. Die Medianiter und Amalekiter klauten Getreidevorräte, plünderten die Felder und ließen sogar die Schafe, Rinder und Esel der Israeliten mitgehen. Wer sich ihnen in den Weg stellte, musste um sein Leben fürchten. Deshalb flüchteten viele Angehörige des Stammes Manasse aus der besonders fruchtbaren Jezreel-Ebene ins Bergland und versteckten sich dort in Höhlen und Felsklüften. Doch Gideon machte diesem ganzen Spuk ein Ende. Wehrfähige Männer aus den anderen Stämmen Israels waren bereit, ihn zu unterstützen. Ein Heer aus insgesamt 32.000 Soldaten sollte gegen die Midianiter vorgehen. Doch kurz bevor es dazu kam, meldete sich Gott zu Wort. Wenn dieses riesige Heer gewinnen sollte, so sein Einwand, dann würde sich jeder Israelit stolz auf die Brust klopfen und sagen: »So sind wir halt, wir Israeliten, mutig und unerschrocken, jederzeit bereit, das von Gott geschenkte Land Kanaan zu verteidigen.« Ihre Beziehung zu Gott würde sich dadurch aber gewiss nicht verbessern. Deshalb hatte Gott einen anderen Plan. Gerade einmal 300 Mann sollten gegen die Midianiter in den Kampf ziehen, bewaffnet mit leeren Krügen, mit Fackeln und Posaunen. Mitten in der Nacht schreckten sie die Midianiter mit Posaunenklängen aus dem Schlaf. Die brennenden Fackeln, die sie zunächst in den leeren Krügen transportiert hatten, tauchten das Lager der Midianiter in ein gespenstisches Licht. Panik brach aus, denn hinter den Posaunenbläsern, die das Signal zum Angriff gaben, konnten Hunderte oder sogar Tausende von Soldaten stecken. Dass nicht einer, der gerade einmal 300 Israeliten bewaffnet war, konnten die Midianiter nicht ahnen. In dem entstehenden Getümmel bekämpften sie sich sogar gegenseitig und flohen schließlich aus der Gegend. 7 Jahre lang, so berichtet die Bibel, hatten sie den Israeliten schwer zugesetzt. Im vor uns liegenden 8. Kapitel des Richterbuches wird nun geschildert, wie Gideon zwei Königen der Midianiter samt ihrem verbliebenen Heer nachjagt. Sebach und Zalmunna hatten die Brüder Gideons am Berg Tabor erschlagen. Dafür zieht er sie nun zur Verantwortung und vollzieht an ihnen die gesetzliche Blutrache. Außerdem wird am Anfang von Kapitel 8 berichtet, wie sich die Einwohner zweier Städte weigern, Gideon und seine Männer mit Brot zu versorgen. Auch an ihnen übt Gideon Rache. Die Israeliten allerdings scheinen erst einmal aufatmen zu können. Der Sieg über die Midianiter bedeutet für sie, endlich wieder an einem reich gedeckten Tisch Platz nehmen zu können. Denn nicht umsonst werden die Midianiter im Richterbuch mit einem Heuschreckenschwarm verglichen. Sie hatten es auf die Lebensmittelvorräte, die Ernteerträge und auf das Vieh der Israeliten abgesehen. Doch das ist nun endlich vorbei. Außerdem braucht sich niemand mehr vor ihnen im Gebirge zu verstecken. Kein Wunder, dass Gideon hohes Ansehen im Volk Israel genießt. In Kapitel 8, Vers 22 wird berichtet: Da sprachen die Männer von Israel zu Gideon: Sei Herrscher über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Dieser Vers ist der erste deutliche Hinweis darauf, dass sich die Israeliten nach einem Herrscher sehnen. Sie wollen einen Mann an der Spitze haben, einen König, der ihr Volk repräsentiert und wichtige Entscheidungen trifft. Damit stellen sich die Israeliten jedoch gegen den ausdrücklichen Willen Gottes. Er hatte es abgelehnt, dass sie, wie die heidnischen Völker um sie herum, von einem König regiert werden. Gideon ist innerlich stark genug, dem Ansinnen des Volkes zu widerstehen. Aber der Wunsch, wie die anderen Völker einen König zu haben, taucht später immer wieder auf. Ja, aus dem Wunsch wird sogar die Forderung: Gib uns einen König. Schließlich wird Samuel, der letzte Richter Israels, sogar von Gott beauftragt, Saul zum König zu salben. Allerdings ist eindeutig klar, mit ihrem Drängen haben die Israeliten nicht nur dem Richter Samuel eine Abfuhr erteilt, sondern letztlich auch Gott. Denn Gott wollte die Regentschaft über sein Volk eigentlich niemals an einen menschlichen König übergeben, sondern selbst der einzige König Israels sein. Zurück zu Gideon. Gott hatte ihn auf eine so wunderbare Weise zum Retter vieler Israeliten gemacht, dass sie also sofort den Wunsch äußerten, ihn sowie seinen Sohn und Enkelsohn zu Herrschern zu machen. Doch Gideon zeigt Charakterstärke. In Vers 23 wird berichtet: Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht Herrscher über euch sein, und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Ich denke, eines dürfte klar sein. Gideon hat im Laufe der Zeit eine tiefgreifende geistliche Entwicklung durchgemacht. Zum ersten Mal sind wir ihm als jungen Mann begegnet, der aus lauter Angst, von den Midianitern entdeckt zu werden, Getreide in einer Weinkelter gedroschen hat, statt auf einem Dreschplatz auf einer Anhöhe. Doch unter Gottes Anleitung ist er zu einem mutigen Mann herangewachsen, der mit gerade einmal 300 Mann die Midianiter in die Flucht geschlagen hat. Gideon ist sich offenbar vollkommen bewusst, dass er aus sich selbst heraus so etwas niemals geschafft hätte. Deshalb lehnt er es ab, sich von den Israeliten zum Herrscher über ihr Volk machen zu lassen. Nicht umsonst wird er später im Hebräerbrief zu den sogenannten Glaubenshelden des Alten Testaments gerechnet. In einer Aufzählung wird er dort sogar als erster unter den Richtern und noch vor König David erwähnt. In Kapitel 11 des Hebräerbriefes heißt es: Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Gerade Letzteres trifft ja auf Gideon zu. Und was ich persönlich von Gideons Heldentaten auf jeden Fall lernen kann, ist die Tatsache, dass Gott einen mäßig begabten und nicht sehr mutigen Menschen dazu bringen kann, über sich hinauszuwachsen und ihm zu dienen. Ja, Gott scheint es geradezu Freude zu machen, schwache Menschen zu berufen und sie dann stark werden zu lassen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich nach dem Umzug in eine Großstadt meine Antrittspredigt in einer ungewohnt großen Gemeinde zu halten hatte. Nicht die Predigt an sich machte mir Angst, sondern ich fragte mich, ob ich den vielfältigen Aufgaben in dieser Großstadtgemeinde gewachsen sein würde. Und so hielt ich meine erste Predigt dort über Gideon und machte deutlich, dass ich mich selbst in einer ähnlichen Situation sehe. Unerfahren, ängstlich und auch ein bisschen feige. aber ich erzählte den Gottesdienstbesuchern auch, dass ich auf Gott vertrauen möchte und Großes von ihm erwarte. Was soll ich sagen? Aus Vorträgen, die ich im Laufe vieler Jahre in dieser Gemeinde gehalten habe, und aus Beiträgen für einen lokalen Radiosender entstand nach und nach die Idee für die Sendereihe Durch die Bibel. Als ich damals über Gideon predigte, konnte ich noch nicht ahnen, dass diese Sendereihe einmal in vielen Teilen der Welt ausgestrahlt werden würde. Dass es so ist, dafür gebührt allein Gott die Ehre. Er ruft schwache Menschen in seinen Dienst, um sie an seinem Werk zu beteiligen. Gideon, so haben wir es vorhin gehört, lehnte es also ab, sich zum Herrscher über die Israeliten machen zu lassen. Doch in Kapitel 8, Vers 27 wird dann berichtet, dass er aus dem Schmuck, den die Israeliten offenbar von den Midianitern erbeutet hatten, ein Bildnis oder eine Skulptur anfertigen ließ. Vielleicht sollte damit ursprünglich sogar Gott geehrt werden, obwohl es ja in den 10 Geboten ausdrücklich heißt, dass sich niemand von ihm ein Bildnis machen soll. Wie es auch sei, dieses Bildnis oder diese Skulptur wurde für Gideon zum Fallstrick, so der Bibeltext. Und die Israeliten trieben damit Abgötterei. Auf Gideons Lebenswerk fällt also ein dunkler Schatten. Trotzdem heißt es in Vers 28, so wurden die Midianiter gedemütigt vor den Israeliten und hoben ihren Kopf nicht mehr empor. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre, solange Gideon lebte. In den darauffolgenden Versen tritt eine weitere Schwäche Gideons zutage. Neben einer Ehefrau hat er noch zahlreiche Nebenfrauen. Von 70 leiblichen Söhnen ist die Rede. Und eine Nebenfrau aus Sichem bringt ihm einen Sohn namens Abimelech zur Welt, der im weiteren Verlauf der Geschichte eine wichtige Rolle spielen wird. Nun fragt sich manch ein Bibelleser völlig zu Recht, wie konnte Gott einen solchen Mann erwählen, der einerseits die Israeliten von den Midianitern befreite, der aber andererseits für Abgötterei verantwortlich war und offenbar seine Triebe nicht unter Kontrolle hatte. Nun, hier gilt es, die zeitliche Reihenfolge zu beachten. Nachdem sich im Leben Gideons vieles zum Guten entwickelt hatte, gab es anschließend offenbar eine Entwicklung zum Negativen. Das nächste Kapitel stellt eindeutig klar, dass Gott Gideons Verhalten, das er einige Zeit nach dem Sieg gegen die Midianiter an den Tag legte, missbilligt. Doch bevor wir zum nächsten Kapitel im Buch der Richter kommen, hier noch der Abschluss von Kapitel 8. In den Versen 33 bis 35 wird berichtet, als aber Gideon gestorben war, kehrten sich die Israeliten ab und liefen den Baalen nach und machten Baal-Berit zu ihrem Gott. Und sie dachten nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie errettet hatte aus der Hand aller ihrer Feinde ringsumher, und erzeigten sich nicht dankbar dem Hause des Jerub-Baal, das ist Gideon, für alles Gute, das er an Israel getan hatte. Tja, entweder fiel es den Israeliten schwer, Gideon als einen großartigen Gottesmann einerseits und als einen Mann, der Abgötterei betrieb, andererseits in Erinnerung zu behalten. Oder aber sie erkannten gar nicht die Widersprüchlichkeit in seinem Leben. Denn wie in den gerade vorgelesenen Versen berichtet wird, fielen sie selbst wieder in den altbekannten Kreislauf der Sünde zurück, der im Buch der Richter immer wieder eine Rolle spielt. Nach einer Zeit des Friedens entfernte sich das Volk so weit von Gott, dass er die Israeliten für eine Zeit lang ihrem Schicksal überließ. Wir erreichen nun Kapitel 9 und Abimelech schiebt sich in den Vordergrund, ein Sohn Gideons, den er mit einer seiner zahlreichen Nebenfrauen, einer Kanaaniterin aus Sichem, gezeugt hatte. Abimelech macht bei der Verwandtschaft seiner Mutter Stimmung gegen die 70 anderen Söhne Gideons. Hören Sie dazu die Verse 1 bis 4. Abimelech aber, der Sohn Jerub-Baals, also Gideons, ging hin nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und redete mit ihnen und mit dem ganzen Geschlecht des Hauses seiner Mutter und sprach, »Redet doch vor den Ohren aller Männer von Sichem, was ist euch besser, dass 70 Männer, alle die Söhne Jerub-Baals, über euch Herrscher seien, oder dass ein Mann über euch Herrscher sei?« Denkt auch daran, dass ich euer Gebein und Fleisch bin. Da redeten die Brüder seiner Mutter seinetwegen alle diese Worte vor den Ohren aller Männer von Sichem. Und ihr Herz neigte sich Abimelech zu, denn sie dachten, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm 70 Silberstücke aus dem Tempel des Baal-Berit. Und Abimelech warb damit lose verwegene Männer an, die ihm nachfolgten. Wahrscheinlich hatte Abimelech mitbekommen, dass die Israeliten seinen Vater Gideon gern zum Herrscher über sie gemacht hätten. Doch Gideon hatte abgelehnt. Aber wie wäre es denn, wenn sie ihn, den Sohn Gideons, fragen würden? Abimelech versucht zunächst, die Verwandtschaft seiner kanaanitischen Mutter auf seine Seite zu ziehen. Und mit ein paar Halunken, die er anheuert, macht er sich dorthin auf, wo die anderen 70 Söhne Gideons zu Hause sind. Vers 5. Und er kam in das Haus seines Vaters nach Ophra und tötete seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, 70 Mann auf einem Stein. Es blieb aber übrig Jotham, der jüngste Sohn Jerubbaals, denn er hatte sich versteckt. Das Blutbad, das Abimelech in der Familie seines eigenen Vaters anrichtet, ist ein Grund dafür, warum er im Allgemeinen nicht zu den Richtern des Volkes Israel gezählt wird, obwohl er 3 Jahre über die Israeliten herrscht. Doch im Gegensatz zu den anderen Richtern wurde er nicht von Gott in dieses Amt berufen, sondern wollte selbst König über Israel werden. Und das Schreckliche ist, Vers 6, die Bewohner von Sichem erfüllen ihm diesen Wunsch. Und seine Herrschaft scheint sich, Vers 22, auf ganz Israel auszubreiten. Einer der Söhne Gideons, Jotham, der das Massaker überlebt, versucht allerdings noch, die Einwohner von Sichem zur Vernunft zu bringen. Aber vergeblich. Seine Rede, die er in eine Fabel über Bäume und Büsche kleidet, verhallt ungehört, obwohl sie wirklich zu Herzen geht. Ab Vers 7 wird berichtet, als das dem Jotham angesagt wurde, ging er hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Garizim, erhob seine Stimme, rief und sprach zu ihnen, »Höret mich, ihr Männer von Sichem, dass euch Gott auch höre!« Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben, und sprachen zum Ölbaum, »Sei unser König!« Aber der Ölbaum antwortete ihnen, »Soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, über den Bäumen zu schweben?« Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum, »Komm du und sei unser König!« Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen, »Soll ich meine Süßigkeit und meine gute Frucht lassen und hingehen, über den Bäumen zu schweben?« Da sprachen die Bäume zum Weinstock, »Komm du und sei unser König!« Aber der Weinstock sprach zu ihnen, »Soll ich meinen Wein lassen, der Götter und Menschen fröhlich macht, und hingehen, über den Bäumen zu schweben?« Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch, »Komm du und sei unser König!« Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen, »Ist's wahr, dass ihr mich zum König über euch salben wollt? So kommt und bergt euch in meinem Schatten. Wenn nicht, so gehe Feuer vom Dornbusch aus und verzehre die Zedern Libanons.« Habt ihr nun recht und redlich getan, dass ihr Abimelech zum König gemacht habt? Und habt ihr wohlgetan an Jerubbaal, also an Gideon und seinem Hause, und habt ihr ihm getan, wie er's um euch verdient hat? Denn mein Vater hat für euch gekämpft und sein Leben gewagt, um euch aus der Hand der Midianiter zu erretten. Aber ihr habt euch heute gegen meines Vaters Hause aufgelehnt und seine Söhne getötet, 70 Mann auf einem Stein, und habt Abimelech, seiner Magd Sohn, zum König über die Männer von Sichem gemacht, weil er euer Bruder ist. Soweit die Verse 7 bis 18 aus der Rede Jotams an die Männer der Stadt Sichem. Zum Abschluss enthält Jotams Rede die Mahnung, dass die Herrschaft Abimelechs zu keinem guten Ende führen wird. Und tatsächlich heißt es in den Versen 23 und 24, Gott sandte einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Männer von Sichem. Und die Männer von Sichem wurden Abimelech untreu, damit der Frevel an den 70 Söhnen Jerubbaals und ihr Blut käme auf Abimelech, ihren Bruder, der sie getötet hatte, und auf die Männer von Sichem, die ihm seine Hand dazu gestärkt hatten, dass er seine Brüder tötete. Von diesem Zeitpunkt an kann sich Abimelech seines Lebens nicht mehr sicher sein. Zeitweise kommt es sogar zu einer Art Bürgerkrieg zwischen seinen Anhängern und seinen Gegnern. Schließlich wird ab Vers 50 berichtet, Abimelech aber zog nach Thebez, belagerte es und eroberte es. Es war aber eine starke Burg mitten in der Stadt. Dahin flohen alle Männer und Frauen und alle Bürger der Stadt, schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach der Burg. Da kam Abimelech zur Burg und kämpfte gegen sie und näherte sich dem Burgtor, um es mit Feuer zu verbrennen. Aber eine Frau warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief Abimelech eilends seinen Waffenträger herbei und sprach zu ihm, »Zieh dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, eine Frau hat ihn erschlagen.« Dadurch stach ihn sein Waffenträger und er starb. Als aber die Israeliten, die mit ihm waren, sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder heim. So vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater angetan hatte, als er seine 70 Brüder tötete. Desgleichen alle bösen Taten der Männer von Sichem vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf, und es kam über sie der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals. Soweit die Verse 50 bis 57 und damit der letzte Abschnitt von Kapitel 9. Wie vorhin schon gesagt, im Allgemeinen wird Abimelech nicht zu den Richtern Israels gezählt und meistens auch nicht zu den Königen Israels. Deshalb ist der nächste Richter, der nach Gideon von Gott eingesetzt wird, ein Mann namens Tola. Er ist die Nummer 7 auf der Liste von insgesamt 13 Richtern. Gerade einmal zwei Verse am Anfang von Kapitel 10 werden ihm gewidmet. Dort heißt es, nach Abimelech stand auf, um Israel zu erretten, Tola, ein Mann aus dem Stamm Issachar, ein Sohn Puvas, des Sohnes Dodos. Er wohnte in Schamir auf dem Gebirge Ephraim und richtete Israel 23 Jahre und starb und wurde begraben in Schamir. Aus diesen wenigen Angaben, die ich mir gut als Inschrift auf einem Grabstein vorstellen könnte, lässt sich weder etwas Positives noch etwas Negatives herauslesen. Obwohl, dass Tola von Gott dazu bestimmt wurde, das Volk Israel in einer ganz bestimmten Situation zu erretten, wie es in Vers 1 heißt, ist ja eigentlich schon genug. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Es wäre schön, wenn Sie auch die nächste Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel wieder einschalten. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.